NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Annette Wiener. Schönen guten Abend. Es scheint nur noch eine Frage von Tagen zu sein, bis Katalonien seine Unabhängigkeit von Spanien erklärt. Zur Krise um das Referendum und um die spanische Regierung gleich mehr. Dann berichten wir vom Besuch des amerikanischen Präsidenten in Las Vegas nach der Schießerei und dem Massenmord am Sonntagabend. Wir verfolgen die Steuernachzahlung, die zum Beispiel Amazon ins Haus bekommt. Und am Ende der Sendung können wir wieder was über einen Nobelpreis lernen und die 3D-Mikroskopie. Aber zuerst nach Spanien und das, was vom Land möglicherweise übrig bleibt. Heute zeichnet sich ab, dass Katalonien möglicherweise schon am Montag seine Unabhängigkeit erklären will. Die EU will sich auch weiterhin raushalten und das spanische Königshaus sieht sich der Verfassung verpflichtet. Was das heißt dazu, Oliver Neuroth.
Viele spanische Zeitungen haben heute ein Foto des Königs auf dem Titelblatt, wie Felipe an seinem Schreibtisch im Palast sitzt und in die Fernsehkamera blickt. Der Kernsatz seiner Rede bildet die Schlagzeile der Blätter. Der spanische Staat müsse dafür sorgen, dass die Verfassung in Katalonien eingehalten wird. Angesichts dieser extrem ernsten Situation ist es die Verantwortung der staatlichen Organe, die verfassungsmäßige Ordnung und die Funktionsfähigkeit der Institutionen sicherzustellen. Felipe wirkte staatsmännisch, ernst und wenig kompromissbereit. Er verurteilte die Politik der katalanischen Regionalregierung, sie sei unverantwortlich und spalte die Bevölkerung. Bei der konservativen Regierungspartei in Spanien kommen solche Worte gut an. Drücken Sie doch die Linie von Ministerpräsident Rajoy aus. Rafael Hernández, Parlamentssprecher der Konservativen. Ich denke, das war eine klare Botschaft. Überzeugend, präzise. Er hat die Einheit Spaniens verteidigt. Außerdem den Rechtsstaat und seine Institutionen, wie die Justiz, dass die Legislative und die Exekutive handlungsfähig bleiben. Ganz anders interpretiert die Linkspartei Podemos die Ansprache des Königs. Ihre Sprecherin im Parlament, Irene Montero, ist enttäuscht von Felipe. Sie habe deutlich mehr erwartet. Er hätte Lösungen anbieten, den gemeinsamen Dialog und die Demokratie ansprechen müssen. Er als Staatschef und Repräsentant aller Spanier hätte die Stimme des Volkes hervorheben sollen. Und das hat er nicht getan. Deshalb sagen viele Menschen inzwischen, nicht in meinem Namen. Millionen Spanier denken anders und fühlen sich nicht mitgenommen von dieser Rede. Genau das zeigten tausende Menschen in Katalonien noch am Abend, wenige Minuten nach der TV-Ansprache von Felipe. Sie stellten sich an die Fenster ihrer Wohnungen und schlugen mit Kochlöffeln auf Töpfe. Eine Art des Protests der vergangenen Wochen gegen die spanische Zentralregierung und ihr Verbot des Unabhängigkeitsreferendums. Der katalanische Regierungschef Puigdemont pocht weiter darauf, dass das Ergebnis der Volksabstimmung vom Sonntag gilt, obwohl das spanische Verfassungsgericht das Referendum für illegal erklärt hatte. Puigdemont gab der britischen BBC das erste Interview nach der Abstimmung und antwortete auf die Frage, wann das Regionalparlament die Unabhängigkeit nun ausrufen wird.
This will probably finish when we have the votes in from abroad at the end of the week, and therefore we will act over the weekend or early next week.
Zunächst müssten noch die Referendumsstimmen von Auslandskatalanen ausgezählt werden. Und am Wochenende oder Anfang kommender Woche werde es soweit sein.
58 Menschen wurden in Las Vegas erschossen, Sonntagabend, bevor der Täter sich selbst umgebracht hat. Er hatte am Fenster seines Hotelzimmers gestanden und in die Besuchermenge eines Open-Air-Konzerts gefeuert. Warum, das weiß man bisher noch nicht. Man wundert sich nur über sein, auch für amerikanische Verhältnisse, umfangreiches Waffenarsenal. Die Freundin des Täters, die sich zu dem Zeitpunkt auf den Philippinen aufhielt, wird jetzt verhört. Und Präsident Trump ist heute nach Las Vegas gereist. Gabi Biesinger, ebenfalls in Las Vegas. Was hat er denn dort vor?
Ja, also er wird hier jetzt in den nächsten Minuten landen und dann wird er zunächst ein Krankenhaus besuchen, dort mit Verletzten sprechen, auch mit Ärzten, mit Rettungskräften. Dann wird er auch andere Rettungskräfte und auch spontane Helfer treffen und natürlich auch mit Hinterbliebenen reden.
Jetzt ist ja die Diskussion um die Waffengesetze wieder aufgeflammt. Bewegt sich Trump in dieser Frage?
Also das sieht im Moment nicht so aus. Die Demokraten haben ja eine neue Initiative gestartet, haben heute Morgen auf Capitol Hill eine kleine Kundgebung veranstaltet, wo auch Gabby Giffords gesprochen hat, eine ehemalige Abgeordnete, die selbst bei einem Attentat in den Kopf geschossen wurde und die sich seitdem gegen Waffen einsetzt. Aber das Weiße Haus hat zunächst gesagt, jetzt sei noch nicht der Zeitpunkt, über sowas zu reden. Und heute Morgen noch mal etwas wie New Laws Won't Stop a Madman. Also selbst mit neuen Gesetzen kann man Irre nicht stoppen. Darum ist wirklich die Frage, ob da Bewegung in die Sache gerät.
Wird es denn da in Las Vegas eine Diskussion zugeben oder kommt das gar nicht in Frage?
Das ist die Frage, wahrscheinlich auch, wie Donald Trump sich dazu verhalten wird. Ich habe das Gefühl, die Leute sind ja ein bisschen angespannt, wie dieser Besuch über die Bühne gehen wird, weil wir ja von seinen letzten Reisen in die Katastrophengebiete nach den Hurricanes auch gesehen haben, dass er nicht immer unbedingt den richtigen Ton trifft. Und insofern ist die Frage, ob er sich hier äußert, dazu, ich vermute mal, nicht.
Gibt es denn neue Erkenntnisse zu der Tat oder zum Täter?
Also was das Motiv angeht, da rätselt die Polizei immer noch. Das hatte eben auch der stellvertretende FBI-Direktor nochmal gesagt, dass das absolut ungewöhnlich ist, dass man da nicht weiterkommt. Und die Lebensgefährtin, da erhofft sich die Polizei jetzt, dass sie der Schlüssel sein könnte dafür, dass sie Einblick geben kann in das Leben des Täters, in die Gedanken des Täters, dass er wirklich unter dem Radar so viele Waffen gesammelt hat, was auch die Familie in der Art und Weise nicht wusste. Und das könnte die Ermittler vielleicht dann hoffentlich weiterbringen.
Gabi Biesinger aus Las Vegas, Dankeschön. Ja, das Waffenarsenal des Schützen war sehr umfangreich und es gab wohl keine Grenzen für ihn, sich mit Gewehren, Munition und auch Sprengstoff einzudecken. Und es sieht alles danach aus, als ob die US-Regierung keine Konsequenzen daraus ziehen wird. Die Waffengesetze bleiben. Martina Butler kommentiert.
Auch mehr als 50 Tote und mehr als 500 Verletzte werden das Waffenrecht in den USA nicht ins Wanken bringen. Ein Gewehr oder eine Pistole tragen zu dürfen, das ist vielen Amerikanern heilig. Das ist in der Verfassung verankert. Denn das Recht, Waffen tragen und sich verteidigen zu dürfen, hat viel mit dem amerikanischen Selbstverständnis zu tun. Mal ganz abgesehen von der mächtigen Waffenlobby NRA, die auch in Washington großen Einfluss hat. Es ist auch der Glaube an deren Philosophie, einen bösen Typen mit einer Waffe könne nur ein Guter mit einer Waffe stoppen. Promis und Politiker wie der ehemalige Vizepräsident Joe Biden fordern, dass sich endlich etwas ändert, dass die Gesetze geändert werden. Doch nächstes Jahr sind Kongresswahlen und kaum ein Politiker wird Stimmen riskieren, indem er sich für schärfere Waffengesetze einsetzt. Natürlich stellt sich die Frage, was muss noch passieren? Realistisch und resignierend muss man aber auch die Antwort geben: Es ist egal, was noch passiert. Es wird sich auf absehbare Zeit nichts ändern. Denn spätestens nach dem Amoklauf an der Sandy Hook Elementary School vor 5 Jahren, bei dem 20 Grundschüler und 6 Lehrer getötet wurden, ist klar, offenbar kann kein Massaker grausam genug sein, um am Second Amendment zu rütteln. Selbst wenn sich die Mehrheiten im Kongress ändern und es schärfere Waffengesetze geben sollte, dann landet das Gesetz sicher vor Gericht und wird kassiert. Denn am Ende wird der Supreme Court entscheiden müssen. Dessen Richter sind auf Lebenszeit berufen. Und sollte Trump in seiner Amtszeit noch einen Richter ersetzen müssen, könnten hier auf Dauer die Erzkonservativen die Mehrheit und das letzte Wort haben. Und dann wären wir wieder da, wo wir jetzt schon sind. Eine Situation, in der einem die Tränen kommen, wenn man kurz vor dem 5. Jahrestag des Amoklaufs an der Sandy Hook Grundschule Fotos von den ermordeten 6- und 7-Jährigen sieht und persönlich hofft, dass sich etwas am Waffenrecht in den USA ändert. Und realistisch weiß man, das wird wohl nichts. Nicht nach Sandy Hook und auch nicht nach Las Vegas.
Die US-Regierung tastet die Waffengesetze nicht an. Martina Butler kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. 13 Milliarden Euro sollte Irland von der Firma Apple eintreiben. Das hatte die EU-Kommission verlangt, aber Irland hat sich bisher geziert. Man will ja niemanden verärgern, der auch Arbeitsplätze bietet. Die EU-Wettbewerbskommissarin Vestager verliert jetzt die Geduld und nimmt Irland, aber auch Luxemburg mit der Firma Amazon an die Kandare. Ralf Siemer mit Einzelheiten.
Margrethe Vestager sieht sich zur Klage gegen Irland gezwungen, weil die Regierung in Dublin seit über einem Jahr die Apple-Strafe der EU-Kommission schlicht ignoriert und sich weigert, die von der Kommission gegen Apple verhängte Steuernachzahlung in Höhe von 13 Milliarden Euro einzutreiben. Mit ihren beiden Entscheidungen in Sachen Amazon und Irland verbindet EU-Wettbewerbskommissarin Vestager eine Botschaft.
That company companies must pay their fair share of taxes.
Die Botschaft nämlich, dass multinationale Unternehmen und Online-Giganten, die in Europa Geschäfte machen, ihre Gewinne auch angemessen versteuern müssen und sich dieser fairen Besteuerung nicht entziehen können. Und zwar weder dadurch, dass sie sich wie Amazon in Luxemburg mit Hilfe von Steuertricks arm rechnen, noch dadurch, dass sich ein Steuerparadies wie Irland im Fall von Apple über ein Jahr lang schlicht weigert, die von der Kommission verhängten Steuernachzahlungen einzutreiben.
Three quarters of Amazon's profit from all its sales in Europe remained untaxed.
Nach Recherchen der EU-Kommission hat Amazon auf 3/4 seines Umsatzes in Europa keine Steuern bezahlt. 8 Jahre lang hat sich der Online-Händler zwischen 2006 und 2014 buchstäblich arm gerechnet. Und zwar mit Hilfe maßgeschneiderter Gesetze der Steueroase Luxemburg, in dem der Online-Händler gigantische Lizenzgebühren bezahlte, und zwar an eine Phantom-Holding namens Amazon Europe Holding Technologies. Eine virtuelle Firma, die nichts leistete, die keinen einzigen Mitarbeiter beschäftigte und die kein einziges Büro unterhielt.
With no employees, no offices and no business activities.
Und die vor allem keinen einzigen Cent Steuern in Luxemburg bezahlen musste und sich damit hervorragend als steuerfreier Parkplatz für die Gewinne von Amazon Europa eignete. Der Luxemburg-Nachlass für Amazon ist nach Einschätzung der EU-Wettbewerbskommissarin schlicht illegal, weil selektive Steuervergünstigungen laut EU-Beihilfegesetz ausdrücklich verboten sind. Luxemburg behält sich zwar alle rechtlichen Schritte gegen die Kommissionsentscheidung vor, muss sich aber darauf einstellen, die Millionen von Amazon nachzufordern oder andernfalls wie Irland vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt zu werden.
Tja, 13 Milliarden von Apple, 250 Millionen von Amazon, ganz hübsche Steuernachzahlungen in Irland und Luxemburg, die da ausstehen. Aber es ist immer noch nichts im Vergleich zu den Mehrwertsteuern, die in verschiedenen EU-Ländern jedes Jahr von verschiedenen Firmen am Finanzamt vorbeigeschleust werden und eigentlich gezahlt werden müssten. Der Mehrwertsteuerbetrug ist gang und gäbe und soll jetzt endlich beendet werden. Sebastian Schöbel.
1993. Der Vertrag von Maastricht schafft die EU den gemeinsamen Binnenmarkt und gibt allen EU-Bürgern die Freizügigkeit in der gesamten Union. Und die Pet Shop Boys legen die Blickrichtung der Welt fest. Ein kleines, damals wirklich kleines Detail wird aber nicht geklärt, wie innerhalb der EU grenzüberschreitende Besteuerung geregelt ist. Man einigt sich auf eine Zwischenlösung: keine Mehrwertsteuer auf Warenverkehr zwischen EU-Ländern. Und diese Regelung gilt bis heute. Sehr zum Ärger von EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici, weil den EU-Ländern dadurch laut Erhebungen der Kommission 150 Milliarden Euro pro Jahr entgehen. Ein Drittel davon sind Betrug, so der Franzose.
C'est de loin.
Das ist der größte Betrug in der EU überhaupt. 50 Milliarden Euro.
50 Milliarden Euro.
Ein Betrug, der recht einfach funktioniert und sogar einen lustigen Namen trägt. Ein Betrugskarussell. Scheinfirmen in verschiedenen EU-Ländern schieben sich gegenseitig Waren zu, ohne Mehrwertsteuer zu bezahlen. Irgendwann werden die Waren dann tatsächlich, also ganz real, verkauft und die Mehrwertsteuer draufgeschlagen. Dann aber nicht ans Finanzamt weitergegeben. Die entsprechende Firma verschwindet mit dem Geld einfach spurlos.
Cette fraude, se déroule tous les jours.
Das passiert tagtäglich in der EU, deswegen ist der finanzielle Schaden so groß. Erklärt Finanzkommissar Moscovici. Die Kommission will das nun beheben, mit einer ambitionierten Reform der Mehrwertsteuer. Im Kern, so Moscovici, steht ein Grundprinzip.
Un seul marché, une seule règle TVA.
Ein Binnenmarkt, eine Mehrwertsteuerregelung. In Zukunft soll die Abgabe auch auf Handel zwischen EU-Ländern anfallen, um das Betrugskarussell zu stoppen. Abgewickelt werden soll die Mehrwertsteuerbezahlung dann über ein neues Online-Portal, leicht und unbürokratisch zu nutzen für ehrliche Unternehmer, die dadurch Millionen an Kosten sparen würden. Gleichzeitig würde sichergestellt, dass die EU-Länder, wo die Mehrwertsteuer bezahlt werden müsste, auch gezahlt wird, weil sich die Mitgliedstaaten gegenseitig unterstützen. Alles gar nicht so schwer, erklärt Finanzkommissar Pierre Moscovici, vor allem der Kampf gegen den Steuerbetrug. Sofern die Mitgliedsländer endlich die Steuerunterschiede an ihren Grenzen aufheben würden. Das EU-Parlament hat eine Mehrwertsteuerreform schon 2016 verlangt. Nun liegt die Sache bei den Mitgliedsländern. Sie müssen entscheiden, ob sie in der Steuerpolitik Kontrolle abgeben wollen. Bis 2019, so die Kommission, könnte das verbesserte System dann an den Start gehen.
Der Parteitag der britischen Konservativen ist in Manchester zu Ende gegangen, und zwar mit einer Rede der Premierministerin May. Man hatte erwartet, dass sie Bahnbrechendes zum Brexit verkünden wird, denn die EU hat in den vergangenen Tagen angefangen zu drängeln. Aber May blieb erkältet und gefasst. Jens-Peter Marquardt.
Brexit, war da was? Es dauerte eine knappe halbe Stunde, bis die Premierministerin auf das Thema kam, das die größte Herausforderung für das Land seit dem Zweiten Weltkrieg darstellt.
Our first and most important duty is to get Brexit right.
Unsere erste und wichtigste Pflicht ist es, den Brexit hinzubekommen. Das Volk hat so entschieden. Wir folgen dieser Anweisung. Großbritannien wird die Europäische Union im März 2019 verlassen.
Britain is leaving the European Union in March 2019.
Vor zwei Wochen hatte Theresa May in einer Rede in Florenz Zugeständnisse an die EU gemacht, auch weitere Zahlungen in den EU-Haushalt angeboten. Sie wollte damit die 10 Verhandlungen in Brüssel in Schwung bringen. Jetzt zeigte sie sich enttäuscht, dass das bisher nicht gelungen ist.
I know some find the negotiations frustrating.
Ich weiß, dass die Verhandlungen manchmal frustrierend sind, aber wenn wir diese Verhandlungen im Geiste von Freundschaft und Zusammenarbeit angehen, dann werden wir ein Abkommen erreichen, das Großbritannien und gleichermaßen Europa dient. Eine tiefe und besondere Zusammenarbeit, das ist unser Ehrgeiz und unser Angebot. Ich freue mich, wenn dieses Angebot eine positive Antwort findet.
Ganz sicher ist sich die Premierministerin aber nicht. Die britische Regierung bereite sich auch auf den Fall vor, dass die Verhandlungen in Brüssel scheiterten. Immerhin, eine gute Nachricht hatte May für die mehr als 3 Millionen verunsicherten EU-Bürger, die vom Kontinent gekommen sind und jetzt in Großbritannien leben.
We value the contribution you make to the life of our country. You are welcome here. And I urge...
Wir schätzen Ihren Beitrag zum Leben unseres Landes. Sie sind hier willkommen. Und ich fordere die Verhandlungsdelegationen auf, in dieser Frage schnell eine Übereinkunft zu erzielen. Denn wir wollen, dass Sie bleiben.
Because we want you to stay.
An diesem Punkt hatten bereits die Probleme begonnen. Immer wieder musste May ihre Rede, von Hustenanfällen geplagt, unterbrechen. Sie versuchte es mit Wasser und einem Hustenbonbon, den der Finanzminister ihr reichte. Doch so richtig half weder das eine noch das andere. Kurz zuvor hatte es bereits einen Zwischenfall gegeben. Ein Comedian stürmte auf die Bühne, reichte der Premierministerin ein Kündigungsschreiben, angeblich im Auftrag von Außenminister Boris Johnson. Der Mann wurde von Ordnern aus dem Saal geführt, aber der Husten blieb und der Eindruck, dass Theresa May derzeit wirklich keinen Lauf hat. Sie entschuldigte sich dafür, dass die Konservativen nach der vorgezogenen Unterhauswahl im Juni jetzt ohne Mehrheit im Parlament dastehen.
I am sorry.
Niemand will neben der AfD sitzen, und das sorgt für Ärger. Bevor der neue Bundestag in 20 Tagen zum ersten Mal zusammentrifft, wird über die Sitzordnung gestritten. Die FDP wird wohl erstmal die Plätze neben Rechtsaußen zugewiesen bekommen. Jens Wiening berichtet.
Einer war heute so gar nicht glücklich mit der provisorischen Sitzordnung im Bundestag. Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP.
Unserer Meinung nach gehören die Freien Demokraten in die Mitte des Parlaments. Das spiegelt unsere politische Positionierung wider. Und das ist allerdings nichts, was wir alleine entscheiden können. Im Zweifelsfall wird auch im Ältestenrat mit Mehrheit entschieden.
Auch wenn die FDP nochmal nachverhandeln will, zumindest bei der konstituierenden Sitzung am 24. Oktober, dürfte die FDP neben der AfD sitzen, die wiederum an diesem Tag ganz rechts außen im Parlament zum ersten Mal Platz nimmt.
Wir können damit gut leben. In den Länderparlamenten ist es ähnlich. Wir sitzen dann direkt vor der Regierungsbank. Ist doch auch schön.
Sagt Bernd Baumann, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD. Und so dürfte die Platzverteilung bei der konstituierenden Sitzung komplett aussehen. Ganz rechts die AfD, daneben die FDP, dann die Union, die Grünen, die SPD und ganz links die Linkspartei. Immer aus Sicht des Rednerpultes. Für die Union aber muss es nicht dauerhaft dabei bleiben.
Wir haben die Sitzordnung des Deutschen Bundestages auf Grundlage eines Vorschlages der Bundestagsverwaltung diskutiert. Und wir haben eben eine breite Zustimmung dazu bekommen. Nur die FDP hat, glaube ich, andere Vorstellungen. Das wird weiterhin zu besprechen sein. Das werden wir machen bei unserem nächsten Treffen.
Sagt Michael Grosse-Brömer von der CDU. Die erste Sitzung des Bundestags wird der FDP-Politiker Hermann Otto Solms eröffnen. Das wäre eigentlich die Aufgabe von Wolfgang Schäuble gewesen. Der CDU-Mann sitzt am längsten im Bundestag. Doch Schäuble dürfte an diesem Tag zum Bundestagspräsident gewählt werden. Und seine eigene Wahl wollte er wohl nicht leiten. Unterdessen wurde bekannt, dass ein weiteres Mitglied die AfD-Fraktion im Bundestag verlässt. Mario Miruch aus Nordrhein-Westfalen wird damit Frauke Petri folgen und fraktionslos als Abgeordneter im Bundestag sitzen. Seine Begründung, die AfD grenze sich nicht ausreichend vom rechten Spektrum ab. Bereits vergangene Woche hatte Frauke Petri mitgeteilt, ebenfalls nicht der Fraktion angehören zu wollen.
Und aus AfD-Zeiten muss Frauke Petri noch einen ganz anderen Termin wahrnehmen. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat heute bekannt gegeben, dass sie die Anklage gegen Petri wegen des Verdachts auf Meineid in Sachen Landtagswahlkampf 2014 erhoben hat. Und damit nach NRW. 100 Tage gibt es jetzt die schwarz-gelbe Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Laschet hat eine Bilanz dieser ersten Phase gezogen, die selbstverständlich recht gut ausgefallen ist. Aber die Opposition hat heute auch die Gelegenheit ergriffen, ihre Sicht der Dinge zu beschreiben. Wolfgang Otto mit Einzelheiten.
Die Geschwindigkeit sei hoch und die Richtung stimme, sagt Ministerpräsident Armin Laschet. In den ersten 100 Tagen habe die neue schwarz-gelbe Regierung in NRW gehalten, was sie versprochen hat. Es gibt ein sogenanntes Entfesselungspaket mit dem Abbau von bürokratischen Vorschriften. Die Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren ist eingeleitet. Mehr Ausbildungsstellen bei der Polizei wurden eingerichtet und die Kitas und Krankenhäuser bekommen mehr Geld. Und das war erst der Anfang, sagt Armin Laschet.
Also alles, was im Koalitionsvertrag steht, wird kommen. Und es gibt jetzt unterschiedliche Stufen, wann was umgesetzt wird. Und dass sie das nicht alles in 100 Tagen anfangen, ist ja klar.
Im November soll es ein zweites sogenanntes Entfesselungspaket für die Wirtschaft geben. Vom Streichen rot-grüner Paragraphen verspricht sich die schwarz-gelbe Landesregierung mehr Wirtschaftswachstum.
Das ist die Grundidee. Wettbewerbsfähigkeit herstellen, indem Bürokratie abgebaut wird.
NRW soll als Industriestandort erhalten und ausgebaut werden. Laschet will mit der Hilfe einer Expertenkommission das Land zum führenden Standort für Elektromobilität machen. In Unternehmensentscheidungen will sich Laschet aber nicht einmischen. Die Fusionsabsichten von ThyssenKrupp Stahl mit Tata Steel zum Beispiel will Laschet nicht stoppen. Was er denn tun wolle, wurde er gefragt. Antwort?
Nichts. Das Unternehmen entscheidet.
In Gesprächen werde sich die Landesregierung aber für den Erhalt der Stahlarbeitsplätze an Rhein und Ruhr einsetzen, sagt Laschet. Das ist zu wenig, sagt die Opposition. SPD-Fraktionschef Norbert Römer geißelt die seiner Ansicht nach ungerechte, kalte Ideologie der Marktentfesselung.
Ganz gleich, ob Stahl, Windkraft, Einzelhandel oder andere Dienstleistungsbereiche, die Vertreter einseitiger Kapitalinteressen haben von dieser Regierung nichts zu befürchten. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben von ihr nichts zu erhoffen.
Auch gemessen an den eigenen Ansprüchen zeige sich die Regierung entzaubert und überfordert, so Römer. Nicht mal ein ausgeglichener Haushalt sei in Sicht.
Heute wissen wir, Sparkonzepte gibt es nicht und es gab sie nie. Schwarz-Gelb erhöht die Neuverschuldung stärker als notwendig. Die Schuldenbremse soll erst 2020 eingehalten werden. Wortbruch aus Überforderung und Konzeptionslosigkeit.
Doch der guten Stimmung in der einzigen schwarz-gelben Koalition der Republik kann die Oppositionskritik derzeit nichts anhaben.
Der Chemie-Nobelpreis geht an drei Forscher, die sich mit der biologischen Mikroskopie beschäftigt haben. Die winzig kleinsten Moleküle haben sie sichtbar gemacht. Ein Deutsch-Amerikaner, ein Brite und ein Schweizer. Und sie lassen Berechnungen möglich werden, mit denen diese kleinsten Moleküle in 3D abgebildet werden, mitsamt ihren komplizierten Faltungen. Man kann ihnen also überall hingucken. Carsten Schmies damit Einzelheiten.
Jordan Hansen, der Generalsekretär des Nobelkomitees der Königlichen Akademie der Wissenschaften, mag es, die Verkündung der Preisträger mit einem kleinen, aber feinen Rätsel zu eröffnen, so wie heute.
Årets pris handlar om en cool metod för att avbilda livets molekyler.
Beim diesjährigen Preis geht es um eine coole Methode zur Abbildung biologischer Moleküle, sagte er. Und dabei hat er dieses cool im doppelten Wortsinn gemeint. Sehr clever, aber eben auch sehr kalt. Das kennzeichnet diese laut Akademie Revolution der Biochemie. Es geht um Kryo-Elektronenmikroskopie, eine Hochtechnologie, mit deren Hilfe höchst auflösende Strukturbestimmungen von tiefst gefrorenen Molekülen in Lösungen möglich geworden sind, sagte Sarah Linse, Professorin für physikalische Chemie und Vorsitzende des Komitees für den Chemie-Nobelpreis. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Jetzt können wir auch kleinste Details biologischer Moleküle in jeder Ecke unserer Zellen sehen, in jedem Tropfen der Körperflüssigkeit. Wir können verstehen, wie sie aufgebaut sind, wie sie funktionieren und in großen Gemeinschaften zusammenwirken. Den diesjährigen Chemie-Nobelpreis teilen sich der Deutsch-Amerikaner Joachim Frank, der Schweizer Jacques Dubochet und der Brite Richard Henderson. Alle drei haben an dieser Kryo-Elektronenmikroskopie gearbeitet. Frank wurde bei der Pressekonferenz per Telefon aus den USA zugeschaltet. Seine erste Reaktion: Ich habe immer gedacht, dass die Chance, einen Nobelpreis zu bekommen, winzig klein wäre, weil es doch jeden Tag so viele andere Entdeckungen und Innovationen gibt. Ich bin fast sprachlos. Alles, was ich im Moment sagen kann, das ist eine wunderbare Nachricht. Also wieder ein ganz großer Preis für winzig kleine Forschungsgegenstände. Im vergangenen Jahr waren ebenfalls drei Forscher ausgezeichnet worden für ihre Entwicklung von Mikromaschinen, kleinste Moleküle, deren Bewegungen steuerbar sind und die unter Zufuhr von Energie im Körper verschiedenste Aufgaben erledigen können. Kleiner ist also größer, zumindest in der Chemie. Die Nobelpreise sind in diesem Jahr mit je 9 Millionen Kronen dotiert. Das sind umgerechnet knapp 940.000 Euro. Die Preisträger für Medizin und Physik stehen ja bereits fest. Morgen wird der Träger oder die Trägerin des Literaturnobelpreises verkündet. Am Freitag ist der Friedensnobelpreis an der Reihe. Montag schließlich der für Wirtschaftswissenschaften. Verliehen werden die Preise wie immer am 10. Dezember. Dem Todestag des Stifters Alfred Nobel in Stockholm und im Fall des Nobelpreises für Frieden am selben Tag in der norwegischen Hauptstadt Oslo.
Seit heute wird der Numerus Clausus vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt, und zwar der NC für das Studienfach Humanmedizin. Die Frage steht im Raum, ob die Zulassungsbeschränkung mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Bernd Wolf berichtet.
Die totale Fixierung auf die Abi-Note als Schlüssel zum Medizinstudium, das stört die Verfassungsrichter des ersten Senats am meisten. 20% aller Studienplätze werden an die Abi-Besten vergeben. Aber auch die autark durch die Unis vergebenen 60% sind stark notenfixiert. Der Vorsitzende des ersten Senats, Ferdinand Kirchhoff.
Kann man bei der Auswahl allein auf die Abiturnote abstellen oder müssen weitere Kriterien der Berufseignung wie medizinische Vorbildung, praktische Handfertigkeiten oder menschliche Kommunikationsfähigkeit ebenfalls eine Rolle spielen? An welchem Berufsbild des Arztes orientiert sich die Feststellung der Berufseignung?
Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, deutschlandweit zuständig für alle Klagen abgelehnter Studienplatzbewerber, hält das derzeitige Verfahren für verfassungswidrig. Zu viele Bewerber für Humanmedizin hätten überhaupt keine Chance, jemals ihr Wunschstudium aufzunehmen. Auch nicht nach ewig langen Wartezeiten, im Schnitt mindestens 7 Jahren. 62.000 Menschen bewirben sich auf 11.000 Plätze. Das verletze das Grundrecht auf freie Wahl der Ausbildung, so die Gelsenkirchener Richter, die den Fall in Karlsruhe vorlegten. So sieht es auch Michael Schacht, der Anwalt einer studierwilligen Frau, die gegen ihre Ablehnung geklagt hat. Er kritisiert auch die Überfokussierung der Abi-Note.
Und dass auch die weiteren Kriterien, wie beispielsweise Vorqualifikation, viel zu wenig berücksichtigt werden. Sodass viele Bewerber, die vielleicht tatsächlich hervorragende Mediziner werden könnten, von vornherein aufgrund dieser Gesetzeslage nicht in den Genuss kommen, Mediziner werden zu können, sprich in Deutschland so ein Studium aufzunehmen.
Die Befürworter des Numerus Clausus verteidigen das Qualitätskriterium der besten Quote. Man habe keine besseren und sehr gute Abiturienten würden später auch gute Ärzte. Auch zu prüfen hat das Verfassungsgericht, ob die Unis weiterhin ohne gesetzliche Vorgabe nach eigenem Ermessen die Bewerber auswählen dürfen. Intransparent sei die Auswahl ihrer Studierenden, so ein Vorwurf. Das Urteil der Verfassungsrichter gibt es erst in ein paar Monaten. Möglich, dass sie das strittige Zulassungsverfahren für Studienplätze in Humanmedizin für teilweise verfassungswidrig erklären. Dann müssten der Bund das Hochschulrahmengesetz und die Länder 16 Landesgesetze ändern, nach den Vorgaben des höchsten deutschen Gerichts.
Das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend noch. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.